Hi Freunde, wie geht's euch? Wir sind's wieder, Serkan und Marian von Horrorherz, euer Horrorfilmfrequenz Nummer 1 in der Podcast-Welt. Wir begrüßen euch zu Folge 35 und ihr wisst, was das heißt. Es ist wieder Original vs. Remake Time. Heute widmen wir uns einem auch sehr besonderen Film. Ihr alle kennt ihn, ihr alle liebt ihn. Texas Chainsaw Massacre von Tobe Hooper aus dem Jahr 1974. Gegen das Michael Bay Remake aus dem Jahr 2003. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Yo, Serkan, wie geht's dir?
Mir geht's gut, aber ich glaube, ich sollte dich lieber fragen, Marian, wie geht's dir denn? Die letzte Nacht überstanden?
Ja, danke der Nachfrage. Ich bin überraschend fit, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Also wir wollten ja eigentlich um 12 Uhr heute aufnehmen. Ich glaube, da habe ich noch kapituliert. Jetzt ist es 19:30 Zeitpunkt der Aufnahme und was Gutes gegessen, viel Wasser getrunken und danke der Nachfrage. Ich glaube, es geht, ja.
Jetzt bist du wieder fit, ja? Naja, hattest ja gestern im Olympiastadion noch eine gute Zeit, glaube ich, ne? Gestern war ja in Berlin und ich wohne ja jetzt nicht so weit vom Olympiastadion, sogar der Wind hat es rübergetragen, war ja das Metallica-Konzert, ne?
Wie ja, war's? In der Tat, ja, es war der absolute Wahnsinn, es war richtig, richtig gut, maximal beeindruckend, krasser Soundanlage. Die haben, also vor zwei Wochen war noch das DFB-Pokalfinale im Olympiastadion, Bayern München gegen Stuttgart. Und das war ausgelegt für 70.000 Menschen. Und indem sie jetzt einfach so, die haben halt so eine 360-Grad-Bühne in der Mitte vom Olympiastadion gebaut. Also das ist so, dieses so macht es Metallica immer, also zumindest auf der M72-Tour, die sie halt gerade haben. Und Krass. Dadurch haben sie halt Platz geschaffen für insgesamt 96.000 Menschen. Und es war natürlich ausverkauft. Ja, und es war natürlich ausverkauft. Und ja, beeindruckende Kulisse, geiler Sound, geile Mucke, coole Vorbands mit Knocked Loose und Gojira, die ich auch sehr feier. Und all in all war es wirklich ein 9-von-10 Erlebnis.
Geil. Ja. Ja, also ich wäre ehrlich gesagt auch gern dabei gewesen, aber du hast mich ja nicht eingeladen. Was soll ich machen?
Ja, sorry, tut mir leid. Nächstes Mal denke ich dran, dass ich dich und deine ganze Sippe noch mit auf die Liste schreibe. Kein Problem.
Ja, Digga, die 1.000 Euro, Alter, die kannst du dir auch mal gönnen, ne? Ich meine, es läuft doch jetzt mit unserem Podcast.
Ja, genau. Wir haben auch schon den ersten, wo du sagst, Surprise, Leute, ne?
Rich Bitch.
Ja, genau. Wusstet ihr nicht? Nein. Nein, aber auch nochmal herzlich willkommen an unsere Zuhörer, denn heute haben wir Episode 35 bei Horrorherz und ihr wisst ja, was das heißt. Jede fünfte Episode gibt's ein OG versus Remake. Und Marin hat es ja schon im Intro gesagt, heute ein ganz besonderer Film, also wirklich besonders, weil von der Geschichte, der Veröffentlichung in den unterschiedlichen Ländern, dann auch überhaupt, was dieser Film ausgelöst hat, was der in der Horrorwelt bewirkt hat. Das ist, glaube ich, mit nichts zu vergleichen. Und wir reden ja hier von 1974.
Mhm.
Und das ist da eigentlich wirklich, was Terrorkino angeht, absoluter Vorreiter. Also rede jetzt zwar jetzt nur von dem OG, von dem Original, aber auch das Remake hat ja viele überhaupt vielleicht zum Horrorfilm erst gebracht für die nächsten Generationen, ne?
Ja, das kann gut sein. Für die dieses Format noch nicht kennen, ich erkläre das kurz euch. Wir haben ein Format ins Leben gerufen, OG versus Remake, und wir haben ein hauseigenes Punktesystem entworfen. Und das sieht folgendermaßen aus, um euch einfach mal kurz die Spielregeln mitzuteilen hier. Also, es fängt an. Wir vergeben jeweils einen Punkt für folgende Faktoren. Punkt 1 Härtegrad, Punkt 2 Darsteller aka Hauptdarsteller, welchen finden wir besser, schlechter, Punkt 3 Soundtrack bzw. Sounddesign, das rechnen wir so zusammen, dann natürlich für die Special Effects, der Vibe generell. Das sind so die 5 Kategorien, die wir haben an der Stelle, aber aufgepasst, es gibt 2 Zusatzpunkte. Es gibt einen Punkt, der nennt sich Nostalgiefaktor und diesen Punkt bekommt das Original zugesprochen, weil es einfach dafür verantwortlich ist, dass es dadurch ein Remake gab und ja, viele der Nostalgiefilme halt das dadurch einfach verdient haben. Aber das Remake hat die Gelegenheit, sich diesen Punkt zurückzuholen, indem es die Möglichkeit hat, einen Punkt zu bekommen für die Ehrwürdigkeit des Remakes. Also ist es ein gutes Remake oder ist es ein schlechtes Remake? Ja, und am Ende gewinnt der Film, der die meisten Punkte hat. Ganz einfach. Und noch eine Sache dazu. Wir reden hier von einem Film aus dem Jahr 1974 und einem Film aus dem Jahr 2003. Serkan, ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen können, dass das heute ganz klar eine Spoilerfolge wird, oder? Wir uns nicht zurückhalten müssen.
Ja, also jeder, der jetzt das Vorabcover gesehen hat und draufgeklickt hat, der sollte wissen, auf was er sich einlässt, würde ich sagen.
Exactly. Genau. Ich wollte es nur mal gesagt haben, wird eine Spoilerfolge, Jungs und Mädels, weil die Filme, wie gesagt, schon ein bisschen älter sind, beide.
Ja, ja. Aber zum Glück sind wir hier unter uns, unter den Horror-Geeks und Nerds.
Deswegen. Ja, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also ich glaube, Texas Chainsaw Massacre ist, glaube ich, der Film, den, wo ich behaupten würde, den wirklich jeder gesehen hat oder zumindest mal einen Film der Reihe gesehen hat. Wie siehst du das?
Ja, 100 Pro. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du dich selber ein Horrorfilm-Fan nennst und nicht weißt, wer Leatherface ist. Also come on. 100. Also der gehört zu den Big Fives, glaube ich auch. Bin mir nicht ganz sicher.
100.
Leatherface... Ne, wie heißen die anderen alle? Ja, egal, ihr wisst, ich muss ja euch jetzt nicht erklären.
Warte mal, wir haben Leatherface, wir haben Freddy Krueger, wir haben Jason Voorhees. Wir haben Jason Voorhees, wir haben Freddy Krueger, wir haben, wen können wir noch dazu rechnen?
Manche zählen Chucky noch dazu.
Hundertprozentig. Und Jigsaw, würde ich sagen, des Neueren.
Ja, oder Ghostface.
Oder Ghostface, ja.
Einige nehmen wir noch Ghostface noch gerne mit rein.
Ich glaube.
Aber so, das sind so die...
Ja. Ich glaube, im Ranking, wer Nummer 1 ist und sowas, ne, das ist, denke ich mal, ganz klar Geschmackssache. Ich weiß ja sogar, dass du einen ganz anderen Franchise-Killer bevorzugst, als ich zum Beispiel. Ne?
Ja, ganz genau. Aber es gibt auch Leute jetzt, die letztlich eher so auf Art the Clown halt eben voll abfahren und den mittlerweile schon so als ihren, ja, so
geiler
Horror-Maskottchen sehen. So,
ja,
ne? Also das so kann man auch wirklich nennen, so Horrormaskottchen, ne? Also jeder hat ja da so eine Figur, die zur Popkultur einfach gehört dann auch halt, ne?
Absolut. Also wenn man den Damien, also man kann ja von der Terrifier-Ära erhalten, was man möchte, aber wenn man diesen Damien Leone eine Sache absolut anerkennen muss, ist, dass er es geschafft hat, innerhalb dieser kürzester Zeit mit wenigsten Mitteln Art the Clown zu so einem krassen Horror-Icon zu etablieren, in kürzester Zeit, wirklich mittlerweile auf Augenlevel mit den Kollegen, welche wir gerade aufgezählt haben. Das sieht man alleine auch auf den ganzen Cons, ja, wenn sie da sind, ne, und Interviews geben und Autogramme geben und Leute irgendwie $100 bezahlen, damit sie ein Foto machen können oder mehr sogar.
Ja, ist krass.
Und auch, wenn du dir mal anguckst bei Trick or Treat Studios und sowas, ne, Art the Clown Merch, Digga, hoch und runter. Es gibt ja alles von dem mittlerweile, ne? Und ich glaube, deswegen hat er sich den Titel auch mittlerweile verdient, dass er auch einfach zu einem einer der Top-Franchise-Killer zählt und je nach Geschmack er bei dem einen oder anderen auch in den Top 5 landen wird.
Ja, absolut. Ja, es ist gutes Marketing halt auch dahinter, ne? Ist, wie du es gerade alles beschrieben hast. Da gehört halt eben ein bisschen mehr dazu. Klar, die Figur, die verkörpert wird von wie heißt der Dude nochmal? Weißt du es? Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig.
David Thornton, glaube ich.
David Thornton, ja. Okay.
Oder David Thorne oder so, ja.
Ja, also der macht das natürlich echt gut mit dieser Pantomime, ne? Also es ist ja auch nochmal eine Kunst, so wie beim Stummfilm, dass du ja irgendwas zum Leben erwächst, eine Figur, ohne dass du was sagst. Das ist auch nochmal eine Kunst für sich. Das muss man auch immer mal würdigen. Ja. Ja, aber bevor wir abschweifen, würde ich mal sagen, also lass uns ruhig mal reingehen, so auch in unsere Lieblingsfilme. Für dich jetzt so, die Frage stellen wir ja auch uns gegenseitig öfters mal, so wenn wir über so legendäre Filme sprechen. Ja, mhm. 1974 waren wir beide noch flüssig, ja. Aber wann war das erste Mal, dass du den Film gesichtet hast, ne? Und wo war das?
Ja, ich kann mich tatsächlich noch sehr gut dran erinnern. Das war bei meinem Kumpel Dan damals, ja. Und mein Kumpel Dan, der hatte auch irgendwie Army-Connections. Und der hat da auf einmal, also wir waren vielleicht so, boah, ja, so 13, 14, na, schon ein bisschen älter. 15, 16, sowas waren wir, ne? Mhm. Und der war irgendwie in den USA, weil der Film, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, sehr, sehr lange verboten war in Deutschland. Aus den skurrilsten Gründen. Und der hat dann mich angerufen und meinte so, Diggi, ich hab da was für uns, was Spannendes, ne? Und dann hat er auf einmal mir die VHS-Tape, die NTSC-Tape, Texas Chainsaw Massacre unter die Nase gehalten. Ja, und krass. Der hatte auch einen NTSC-Player und dann haben wir uns irgendwie die Jungs zusammen getrommelt und haben Texas Chainsaw Massacre geguckt bei ihnen im Keller. Kann ich mich noch ganz genau dran erinnern.
Fett.
Und wir haben den Film übertrieben gefeiert. Wir fanden den alle richtig geil. Hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen, wir wussten, dass es was in Anführungsstrichen Verbotenes ist oder etwas, was ja jetzt nicht der Norm entspricht, wie man es kennt. Ne? Und auch nicht von den Horrorfilmen, wie wir sie davor schon zu Genüge und zu Liebe geguckt haben. Aber ja, wir haben ihn alle richtig krass gefeiert und das war das erste Mal, als ich Texas Chainsaw Massacre gesehen habe.
Welches Jahr war das so? Weißt du es ungefähr? Das
kannst du mich nicht fragen, sowas, Alter. Das ist, muss ich jetzt mal die Taschenrechner rausholen und erstmal gucken. Warte mal, ich bin jetzt 25.
Du richtest mal und ich kann ja mal erzählen, wann ich den das erste Mal gesehen
habe. Ja, ich hab's sogar schon. Das war um Jahr 2000.
Ja, okay.
Ja.
Ja, aber ey, dann, ich meine, ich bin dir nochmal, glaube ich, 3 oder 2 Jahre voraus. Ja, Ich habe ihn aber auch so um die Zeit erst gesehen. Also für mich war es vom Alter her erst später, ja. Und ich glaube, ich habe den tatsächlich aus dem Netz gezogen damals.
Ich wollte gerade fragen, hast du aus dem Netz oder warst du bei Hardys Videoshop und hast den da geholt?
Nee, also der hat ja schon eine Menge gehabt, ja, und all das, was er gehabt hat, habe ich auch wirklich abgegrast, ja, ich habe der in einer unserer ersten Folgen ja mal so ein bisschen den Werdegang oder wie der Ablauf war, in meinen jungen Jahren schon, obwohl ich da nicht drin sein sollte, wie das ablief, und er hatte seinen initiierten Ordner, aber TCM war da leider nicht mit dabei, oder Kettensägen-Massaker, wie er hier in Deutschland ja dann hieß.
Blutgericht in Texas.
Ja, ganz genau. Also kam er ja später jetzt nochmal auch. Hört sich eher auch an wie so ein Western, wa?
Aber Digga, ich finde den Titel geil. Ich feiere Blutgericht in Texas. Ich finde, das ist ein passenderer Titel als Texas Chainsaw Massacre, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, also es gab ja etliche Titel, die auch... Also als er in Deutschland später vertont wurde, hat man ja auch verschiedene Titel schon gehabt. Also Blutgericht in Texas hast du ja gesagt, Kettensägenmassaker. Es sollte auch das Texas Motorsägenmassaker heißen. Ja? Oder Schlachtfest in Texas. Ja?
Geil.
Ja? Was auch nicht verkehrt ist. So. Auch gerade so mit so, wenn man dran denkt, so mit dem ganzen Cannibal-Shit und so. Ne? Genau, ja, genau. Ja.
100.
Ja.
Okay, und wie fandst du ihn?
Also, wie gesagt, aus dem Netz gezogen und es war auch, glaube ich, gar nicht mal so eine gute Quali, ja. Und im O-Ton. Und ich fand den so semi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich fand Jason geil.
Woran lag das so?
Ich glaube, weil man hat den Film für mich immer sehr viel so gehypt als den ultra krassen, brutalen. Und ich habe halt Evil Dead und andere Sachen alles schon gesehen. Und dann dachte ich so, ja, okay, also Jason ist brutaler.
So, ja, ja,
so
verstehe ich.
Ganz stumpf, weißt du, ich meine so, da habe ich noch nicht so viel den Film so mit so einem cineastischen Blick und auch mit dem Hintergrundwissen, wie Tobe Hooper ist ja sein zweiter Film.
Ja.
Mit welchen Mitteln er gearbeitet hat, wie viel Budget, und dann kommt ja auch eine ganz andere Würdigung und Wertschätzung
Dicker, das war das. Wir hatten damals überhaupt keine Ahnung über irgendwas, über Trivia oder Budget oder bla bla bla. Und auch wir waren hyped. Also wir haben damals natürlich auch Filme anders geguckt als heute. Ne? Mhm. Wir waren früher, okay, holt der mich ab oder nicht, fertig. Das war das einzige Judgment, welches wir hatten. Ne? Entweder catch uns oder nicht. Ne? Zwischen den Zeilen lesen war einfach nicht damals, weißt du?
Genau.
Und
Cover
und
ist waren, gut, ja oder nein?
Ganz genau, ganz einfach. Schwarz oder weiß, ne?
Mhm.
Und bei Texas Chainsaw war das so, ja, wir waren auch ein bisschen gehypt von diesem, ne, wie du es gerade gesagt hast.
Mhm.
Aber ich glaube, was uns so krass geflasht hat an dem Film, war dieser, na Dicker, diese Authentizität, die mit einherkam, weißt du?
Das stimmt.
Dieses Geschreie und Kettensäge und dieser Psychoterror und ich weiß gar nicht, ob wir damals schon gebufft haben mit 15, ja klar, mit 15, 16 haben wir safe schon ab und zu mal eingeraucht, sowas. Und das hat das dann natürlich das Erlebnis noch ein bisschen intensiver gemacht, so. Ne? Aber ja, wie gesagt, und dann
krass, mir ist gerade noch mal durch den Kopf gegangen, bin ich noch mal und hab noch mal überlegt, nee, mir fällt gerade ein, bevor ich den ersten Blutgericht in Texas gesehen habe, habe ich tatsächlich Texas Chainsaw Massacre, die Rückkehr, also der vierte Teil ist es ja eigentlich, wenn du Leatherface als dritten Teil siehst.
Ist das der mit Matthew McConaughey?
Ganz genau der, ja.
Ja.
Und den fand ich damals auch ganz krass, ehrlich gesagt, ja. Also ich kann da noch diese eine Szene mich erinnern, wo er dieses mechanische Bein hat. Ne?
Ja.
Du weißt, was ich meine? Und dann den Kopf. Boah, das war eine krasse Szene, fand ich, ja. Und,
war schon geil. Also ich muss dir sagen, ich mag das komplette Franchise. Ich feiere das gesamte Franchise, auch die neueren.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich muss Leatherface nochmal wieder aufholen. Ich habe den auch geil, damals Digga. Aus dem Netz gezogen, ja, also den dritten, ja, sozusagen, aus der Reihe.
Ja, ist geil, Digga.
Weil den habe ich auch damals in so einen krasser, miesen Qualität VHS-Rip aus dem Netz damals gezogen. Und du hast eigentlich kaum was gesehen, ja. Weil deswegen ist es schwer, den jetzt so zu beurteilen. Aber der ist ja mittlerweile auch, hat ja auch eine Veröffentlichung bekommen, ich glaube auch von Turbine, ne? Wenn es mich nicht täuscht.
Ich glaube, Turbine ist hauptverantwortlich für die ganzen geilen neuen Releases, die wir bekommen.
Ja, genau.
Aber so warte mal, ich habe jetzt aber, ich muss mal gerade nachgucken, ich habe jetzt nämlich Texas Chainsaw Massacre The Beginning mir ein Mediabook geholt und ich glaube, die habe ich von Plyon Pictures bekommen.
Genau.
Ist das genau. Turbine oder was haben sie jetzt
nein,
zu tun?
Nein. Ja. Die sind ehemals
Kochfilm.
Ganz genau, Kochfilm.
Ja, ganz genau.
Okay, ja, anyways. Und die machen aber die machen auch geile MBs und
voll.
Aber das muss man auch mal so ein bisschen beides, finde ich, immer so trennen. So die erste Franchise-Linie, ja, so von den OG zu den bis zu dem dritten bzw. vierten Teil. Und dann kommt ja nochmal die New Era über den Film, über den wir auch gleich noch reden, von Michael Bay. Der so ein Jubiläum, glaube nach 35 Jahren Jubiläum, der dann nochmal ein Remake bekommen hat.
Kann gut sein. Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal gucke, wie viele Filme es jetzt gab von Texas Chainsaw Massacre, das sind ja wirklich einige, wa? Also das ist jetzt wirklich hier, wir haben das Original 74, dann haben wir Texas Chainsaw Massacre 2, 86, dann haben wir The Next Generation 94 mit Matthew McConaughey, dann haben wir Texas 3, 1990. Ja. Boah, jetzt brauche ich Hilfe, Alter. Dann kommt Michael Bay 2003.
Genau, und dann kommt von Jonathan Liebsman, genau, das ist dieser Beginning, der jetzt gerade eine neue Veröffentlichung endlich bekommen hat.
Und dann gab es den...
Dann gab es nochmal so Texas Chainsaw 3D.
Ja,
Legend
genau.
Legend is back.
7 und dann haben wir den 22er von Netflix.
Ja.
Crazy.
Aber es gab noch einen 2017. Leatherface is Source of Evil.
Ah, okay.
Aber da muss ich auch ehrlich gestehen, den habe ich ja so gar nicht auf dem Schirm mehr. Ja.
Überhaupt nicht. Also gesagt mir auch gar nicht. Nee, das ist der 2013er, ne, glaube ich.
Nee, 2017, Digga. 2017.
Okay, crazy.
Mit Stephen Dorff. und Lily Taylor.
Ah ja, die, keine Ahnung, no idea, ja. Aber egal. Heute geht's ja um den 74er versus 2003. Dann erzähl doch mal zu deinem ersten Touchpoint, bevor wir jetzt ins in die direkte Gegenüberstellung gehen, zum 2003er. Da waren wir ja schon im Alter mit Kino und dies, das.
Ja.
Wie hast du dir den zugute geführt damals? Weißt du es noch?
Also, wann ich den mir den ersten gekauft habe, meinst du?
Nee, wann du, oder was? Wann du 2003er gesehen, geguckt hast?
Achso, den 2003er. Ja, den habe ich dann, glaube ich, irgendwo damals die Videokette Vito. Die weiß ich, ob du die noch kennst. Die habe ich im Wedding Osramhöfe, gab es die. Aber gab es auch noch ein paar andere Orte. Da habe ich mir die DVD ausgeliehen. Und der war ja, da hatten wir ja letztens kurz drüber gesprochen, der war ja in Deutschland auch niemals irgendwie geschnitten. Und so habe ich den das erste Mal gesehen und ich fand den eigentlich ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja, also so in, was ich in Erinnerung hatte, können wir ja gleich nochmal drüber jetzt quatschen, ne? Wie ich den jetzt heute sehe. Und habe mir eben gerade vor dieser Episode jetzt hier nochmal das Original angeguckt, einfach weil ich es kann und weil ich es geil finde. Ja? Weil mittlerweile feiere ich den Film wirklich sehr. Ich hab da ein geiles Digibook von Turbine. Und das ist ja auch die nach 25 Jahren Beschlagnahmung die erste offizielle Veröffentlichung, restauriert und ungeschnitten, mit dem Titel Blutgericht in Texas. Den Titel, den du so geil findest. Und das ist deswegen so wichtig, dass der so heißt, weil die wollten vermeiden, dass man nochmal weiter irgendwie provoziert und irgendwelche Indizierungen und wieder Kettensägenmassaker nennt. Deswegen hat man sich für Blutgericht in Texas entschieden. Aber dieser Film hat ja auch wirklich die Filmwelt, Horrorwelt nachhaltig beeinflusst. Wenn du überlegst, Wes Craven, hier blutige Augen hier, ne? The Hills Have Eyes, der sagt auch ganz klar, und wenn du jetzt auch so diese Incest Family, diese deformierten Cannibals mal nochmal so durch den Kopf gehen lässt, dann merkst du auch, ja, das ist voll inspiriert von diesen ganzen, diese ganze Rohheit, dieser Terror, aber auch Ridley Scott. Ridley Scott hat in einem Interview auch, ich habe eben gerade Ridley Scott, auch geil, wa? So, nämlich schon. Auf jeden Fall meinte er auch, er hat sich inspirieren lassen und zwar einfach die Atmosphäre und der Aufbau des ganzen Transporter-Raumschiffs so abgefragt, weil es war früher im Kino eher ja so, dass du, wenn du großes Kino gemacht hast, dass du entsprechend auch ein richtig geiles Setting hattest, was hochwertig aussah, alles hochpoliert. Und da war eben Texas Chainsaw Massacre einfach ein Vorreiter von richtig drauf scheißen, gritty, anders sein, eklig sein, genau das Gegenteil von, was man für einen großen Film eigentlich erwartet hat.
Hundertprozentig.
Und ja, und auch Terrorkino, Slasher-Kino, wir haben einfach eine Menge losgerissen. Wir hatten ja auch unsere Final Girl-Folge mit Tim Grenzwert und da haben wir ja auch über Sally geredet, ja, auch ein geiles Final Girl und vielleicht auch so die Geburtsstunde des Final Girls, oder?
Kann sein. Also wir hatten ja 74 ein starkes Jahr mit Texas Chainsaw Massacre und Black Christmas, wo wir auch ein sehr geiles Final Girl hatten. Eine, die auch sehr anders war, weil es um Abtreibung ging und etc. pp. Also eine, die nicht so das typische Frauenbild damals, das US-amerikanische Frauenbild ausgeführt hat aus damals. Aber ja, ich überlege gerade, wenn wir mal vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen zu Bay of Blood von Mario Bava, da gab es ja eigentlich kein wirkliches Final Girl.
Nee,
da war ja alle gegen alle so, ne?
Ja, das war schon hier eher vordergründig auch die eine Person, die das Schrecken übersteht.
Ja, stimmt.
Und
durch List und Mut es schafft, da rauszukommen.
Ganz genau, bei Bay of Blood, da ist es auch so ein bisschen mehr so eine Kriminalgeschichte noch dahinter und so. Das ist in Italien dann halt eben nochmal wichtiger.
Da haben sie ein bisschen den Polizetti mit reingeholt.
So sieht es aus, sehe ich. Und gleich habe ich die typische italienische Handbewegung gemacht.
Diese Handbewegung, gell.
Ja. Ja, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Und,
ja, kann gut sein. Also ja, ich bin, wenn ich drüber nachdenke, also ad hoc fällt mir jetzt niemand ein. Also es kann auf jeden Fall, als sie zumindest, vielleicht gab es davor schon Filme, wo es Final Girl gab und die Kriterien erfüllt wurden, aber zumindest gab es mit Texas Chainsaw 74 die dazugehörige, nötige Aufmerksamkeit rund um das Final Girl.
Ja, so kann man das schon sagen, ja. Aber ich will mal ganz kurz nochmal die Chance nutzen, weil wir haben ja jetzt beide darüber geredet, wann wir das erste Mal den Film gesichtet haben. Und daraus lässt sich ja schon schließen, so, du hast eine Connection gehabt zu jemandem, der ein US-Tape hatte. Mhm. Ne? Ich habe später erst in den 2000er, habe ich den aus dem Netz gezogen, ja, und nicht mal mein Hardys Videoshop hatte den, ja,
ja krass.
Und das ist eine krasse Geschichte, die da aber auch dahinter steckt. Das muss man sich erstmal wirklich mal auf der Zwirbeldrüse zergehen lassen, Alter. Wie krank das ist, Alter. Texas Chainsaw Massacre. Wenn man ihn heute guckt, nach heutigen Maßstäben, würde ich nicht sagen, härteste Film ever. Aber das ist so ein Film, an dem wurde auch ein bisschen so ein Exemplar statuiert. So. Weißt du, man hat halt einfach hier auch ein bisschen die mächtige Hand des Staats irgendwie durchziehen können. Ja, denn der Film erstmals im Kino in Deutschland 1978 mit dem Titel Das Kettensägen-Massaker, ja, wurde damals noch von der frisch gegründeten FSK noch irgendwie durchgewunken. Ja, und aber wohl, hatte ich irgendwo gelesen, mit dem Beispruch, nicht gerade empfehlenswert. Hoffe nicht, dass ihr damit Erfolg habt. Ja,
ja, das habe ich auch irgendwann mal gelesen. Ja, ja, ja.
Ja, krass. Also da wurde schon so ein kleiner Seitenhieb, gab es da schon. War eine 5 Minuten gekürzte Fassung. Und zwar von einem Münchner Studio, Profilm heißen die. Und die haben eigenständig den Film gekürzt, was ich für krass finde. Die haben sich da einfach dran gemacht und gesagt, ja, den müssen wir für den deutschen Standard, den müssen wir das anders machen. Da müssen hier die ganzen langweiligen Szenen müssen raus. Ja, also die haben entschieden,
das
was langweilig
viel zu lange.
Ist. Ja, genau. Also da gab es ja so ein paar Szenen, so auch die legendäre, wie Sally denn da an dem Tisch mit der Family sitzt und mit Grandpa. Und so, die werden zum Beispiel gar nicht richtig vorhanden. Also da wurde einiges rausgeschnitten. 5 Minuten, wissen wir ja alle, ist nicht wenig, ja, auch wenn es erstmal wenig anhört.
Übertrieben viel, Mann.
Denke ich auch. Gerade bei Horror halt, ne? Und Gewaltszenen natürlich wurden auch ein paar entfernt und so weiter. Der Film wurde halt deutsch synchronisiert, kam im Kino aber trotzdem gut an als Insider-Tipp. Und dann hat es aber auch nicht lange gedauert. Dann wurde der danach, denn als denn Video, Home-Video-Hype war auf Betamax, Super 2000 und so weiter, hat damals das Label VPS den vertrieben noch, aber dann gab es schon die Indizierung 1982 und gehört somit von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, wie es damals noch hieß, heute ja die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende, ganz genau, für Medien. Und da wurde das 1982, also mein Geburtsjahr, wurde das tatsächlich indiziert. Was ja, wie wir wissen, bedeutet, der Film kam automatisch nochmal mehr in die Schmuddelecke, denn er darf nicht mehr öffentlich beworben werden, er darf nicht irgendwo gezeigt werden, keine Trailer, Werbung etc., das ganze Paket. Er stand halt next to Rocco Prag in den ja und ja und so
ich glaube, den verstehe nur ich, Diggi, aber mach weiter.
Ja, vielleicht hoffe auch noch der eine oder andere Zuhörer, aber back in the days, wir kennen den ganzen Titel.
Ja, alles gut, ja.
Und hat er halt seinen Schmuddelcharakter noch mehr bekommen und 1985 dann Landgericht München bundesweite Beschlagnahmung. Ja, und das Ganze, das hielt das auch wirklich, ja?
Ja, das heißt, ich finde es immer so spannend, Indizierung, Beschlagnahmung, das sind ja zwei ganz andere Dinge, weil Beschlagnahmung ist dann quasi noch einmal ein oben draufsetzen.
100 Pro, genau. Ne? Weil das heißt ja dann nicht mehr, dann darf auch Hardy nicht mehr sagen, hier ist mein indizierter Ordner, sondern hier dann sagt er, dann ist es strafrechtlich auch relevant.
Macht sich strafbar, kann ein Knast
kommen. Ganz genau so sieht's aus. Oder hohe Geldstrafen zumindest. Ja. Ja. Gab es damals bis zu 2 Jahre Haft, ja. Oder halt eben mehrere in die Zehntausende Strafe. Ja, und 1993, da gab es natürlich die Holland Connection. Ne? Wir hatten auch bei der Dawn of the Dead Folge mit Daniel darüber geredet, der sich ja mit sowas auch sehr gut auskennt. Da gab es die Holland-Tapes, die gab es denn unterm Ladentisch oder jemand hat es denn irgendwo doch in seiner Videothek gehabt, in so einem Ordner. Das wurde 1993 auch nochmal verschärft und wurde dann auch nochmal im Amtsgericht Tiergarten initiiert und beschlagnahmt. Ja, also das komplett, der Besitz oder der Vertrieb in Videotheken von dem holländischen Tape eben auch unter Strafe. Das war so ein bisschen der Workaround, aber das wurde halt auch zur Strafe gemacht. Überleg mal, krass, oder? Hm. Und dann gab es eine 68-minütige Fassung, die so krass runtergekürzt wurde von VPS, die existierte noch, aber logischerweise hat es keinen interessiert, weil es hat auch nichts mehr mit TCM zu tun. Ja, kannst dir gleich einen Dokumentarfilm gucken. Und also nur mal, ich versuche das gerade so runterzubrechen, nur damit es mal, weil es ist wirklich echt spannend, wie ein Thriller. Und 2003 ist dieses Urteil aber verjährt mit der Beschlagnahmung. Ja, dann hast du ja die Möglichkeit, da vielleicht auch mal nochmal Einspruch oder eben den neu prüfen zu lassen, beziehungsweise von der Liste zu streichen. Aber 2007 reagierte dann die BPJM noch schneller und hat gesagt: Nee, das kann ja nicht sein. So ja, nur nicht. Ja, das ist ja, so lassen wir uns jetzt hier nicht abfrühstücken. Wir haben den damals initiiert und dafür werden wir sorgen, dass das auch hier wieder passiert. Ne? Und haben den wieder eine Folgeinitierung gegeben und dann wurde er nochmal geprüft und wurde dann auch nochmal nach Jugendschutzgesetz, Paragraph 131, glaube ich, oder irgend so, auch nochmal unter ganz besonderen Aspekten auch nochmal verboten. Und wir reden hier von 2003, Alter, verboten, Texas Chainsaw Massacre. Ja, die meisten haben sich aus dem Netz sowieso schon gezogen. Daher ist es noch mal lächerlicher. Und Turbine hat 2008 trotzdem gesagt, erstmal Shoutouts an Turbine, wirklich ein geiles Label.
Wie so oft schon, ja.
Ja, Phil Friedrichs und Christian Becker kriegen hier mal ganz großen Respekt und Grüße. Und auch an, habe ich mir extra hier nochmal notiert, Christian Bartsch. Ich weiß auch nicht, ob der immer noch da ist, aber ganz lieben Dank. Das ist der Produktmanager, der Katalogmanager von Turbine gewesen zu dem Zeitpunkt. Selber Journalist, Filmliebhaber. 2008 den Film, die Lizenzen erworben unter für Turbine. Und ohne zu wissen, ob sie den überhaupt vom Index so einfach runterbekommen, vom Listenstreich. Und da musst du auch die Guts erstmal zu haben. Das ist ja auch ein Investment. Und dann gab es einen 3-jährigen Rechtsstreit. Und 2009 hat dann irgendwann Turbine gesagt, ah, fuck all that shit, Alter. Und hat dann mit NSM, Partnerschaft in Österreich, ne, österreichisches Label NSM Records. Und haben den dann halt in Österreich in einer limitierten Fassung veröffentlicht. Einige haben vielleicht von euch das Book. Und das war verdammt erfolgreich. Und dann gab es tatsächlich, weil es auch auf dem deutschen Markt landete, dadurch nochmal eine Prüfung von der Staatsanwaltschaft. Weil das war irgendwie total weird. Das kann man übrigens alles nachlesen, falls ihr das jetzt nochmal ausführlicher haben wollt. In dem Digibook, wenn ihr das noch bekommt, die ultimative Sammler-Edition von Blutgericht in Texas, da steht die Akte TCM ist da drin. Und da hast du tatsächlich hinten den kompletten Beschlagnahmungsschluss, die freiwillige Selbstkontrolle, was die dazu gesagt hat, was die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gesagt hat. Also wirklich, du hast alle Auszüge, ist ein richtig kleines Buch dazu und es liest sich wie ein Thriller.
Ist der Wahnsinn.
Ist einfach nur Wahnsinn, Mann.
Was dahinter steckt, welche Wege man gehen muss. Manchmal kommt es mir so vor, als ob die FSK einfach nur nach einem Grund sucht, beschäftigt zu bleiben. Weißt du?
Ich weiß auch nicht.
So ja Arbeit zu haben. Ich hab mal bei Daniel Hian, unser Buddy, der hat ja eine Videohunters-Dokumentation rausgebracht. Also es geht um die VHS-Kassette. Leute, guckt euch die auf jeden Fall an. Das ist eine harte Produktion, auch sehr gut gemacht. Die könnt ihr euch auch bei YouTube angucken. Videohunters von Daniel Hian mit Y. Und der war bei der FSK und hat sich mit einer Dame dort unterhalten. Ich weiß nicht ihren Namen, aber es war eine Dame älteren Alters, sage ich mal, ja, um es jetzt mal ganz, ganz lieb und diplomatisch auszudrücken. Und die Begründungen, welche sie dort wiedergegeben hat, die waren absolut, Digga, das machen die tagesabhängig. So nach dem Motto, habe ich gut geschlafen oder habe ich schlecht geschlafen? Weißt du, wenn die sich der Meinung sind, ach, das, damit kann ich jetzt nicht umgehen, dann heißt es sofort, dass der Rest von Deutschland damit nicht umgehen kann. Also das ist eine ganz, ganz krasse, ganz krass verkackte Einheit, die es da gibt, so, ne, mit der FSK. Gibt es auch so, ich glaube, jetzt im europäischen Raum gesehen, also Westeuropa gesehen, auch nur so in Deutschland, ne, weil in Frankreich, in Holland, in England, in Österreich, in der Schweiz, da kriegst du die Dinger ungeschnitten. Das ist denen auch egal. Ja. Weißt du, wird schon passen.
Ja, also finde ich auch so ein bisschen demokratischer. Also du kannst die ja eben einfach nicht zugänglich machen für... Rest ist dann halt auch so ein bisschen in Verantwortung von Eltern und Co. Also, sorry. Das kann man auch... Und jetzt im Zeitalter vom Internet ist es halt eh nochmal Quatsch. Also irgendwie schafft es jeder irgendwie ranzukommen. Klar, und da muss man nochmal unterscheiden zwischen FSK und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Weil
die gehen nochmal natürlich mit ganz anderen Aspekt ran. Jugendschutz, und da geht es dann auch manchmal um auch nur angedeutet sexuelle Gewalt, um so Machtgefüge und oder Foltermethoden oder alles, was sozusagen zur Verrohung der Jugend irgendwie so führen könnte. Mhm. Also da wird nochmal anders geguckt und viele Sachen, da bin ich bei dir, die fühlen sich so random an, aber das ist dann auch so Interpretationssache. Deswegen hast du eigentlich in der Regel bei einer Neuprüfung bis zu 12 Leute in einem Gremium, ja, also wie die 12 Geschworenen, die sich dann wirklich an die Sache ranmachen und dann nachher wirklich nach dem Film, nachdem sie gesichtet haben, Fun Fact hier bei TCM war es so bei der Neuprüfung, dass sie die erstmal abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, das Tape geht nicht mehr. Wie krank, das Tape geht nicht mehr, ja. Und die wollten halt nach dem Maßstab von dem, was sie wollten halt rechtfertigen, warum sie den damals beschlagnahmt haben. Und finally hat dann aber dieser Christian Bartsch halt von Turbine, der hat auch sogar nochmal Rechtsanwälte natürlich nochmal beauftragt. Da muss ich mal sagen, muss ich jetzt einfach nennen, Shoutouts an Dr. Henrike Maas und Holger Hartlieb. Ja? Weil hätten die nicht gesagt, ja, okay, machen wir und nehme ich an, ja, und wir bringen das Ding von der Liste wieder runter, dann hätten wir den Film halt heute nicht offiziell so irgendwo im Store. Von daher Shoutouts.
Okay, cool.
Ich in diesem Buch steht, ich müsste es euch wirklich, falls ihr da irgendwie noch an dieses Digibuch kommt, durchlesen, ist echt lustig, denn die haben Staatsanwälte auch gesagt, was rollen wir hier auch nicht nochmal neu auf, also wer guckt denn sowas, also ein Film aus 74, ein Kettensägenmassaker, also wie kann der denn für die Filmgeschichte wertvoll sein, also hört mal auf jetzt so, weißt du? Ja, genau, Huso. Richtig Huso.
Wahnsinn, ja.
Ja, also, das musste ich irgendwie mal erzählen. Weil ich da überleg mal, 74 bis jetzt 2011 tatsächlich ist er offiziell komplett vom Index genommen worden. Und also 25 Jahre Indizierungsgeschichte bzw. Beschlagnahmungsgeschichte.
Ja. Der war länger beschlagnahmt, als die deutsche Mauer gestanden hat.
Ja, krass, oder?
Wenn du mal vorstellst,
ist ein Relikt
dass der
aus
Film,
alter Zeit, ey.
Ja, wenn du mal vorstellst, dass der Film im Strafgesetzbuch Paragraph 131 stand, ne, wegen Gewaltdarstellung, ich glaube nur der Paragraph 133 ist nochmal schlimmer, weil da, da geht es um so sexuelle Gewalt, alles rund um Kinder und sowas, ne?
Ja, ja.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das der Paragraph ist, ne? Aber das ist, doch schon der Wahnsinn, ey, ne? Dass das so ist. Und jetzt ist er erst zugänglich gemacht. Und was für kleine, komische Zufälle links und rechts dazu geführt haben, dass das so ist, wie es ist, ne?
Ja, absolut, absolut.
Leute, sprecht miteinander, ja. Dann brauchst du erst so eine krassen Cracks von Turbine. Nee, aber vielen Dank für den Breakdown. Also es war super krass interessant, richtig informativ. Mega gut, Alter.
Ja. Und jetzt haben wir natürlich viel, aber das ist halt einfach, ja, ist eine Geschichte, die man nicht so einfach entfernen kann, aus, wenn man über TCM redet. Ne?
Das ist ja auch ein bisschen so, ne? Das ist ja auch voll das, was an Horror halt auch ausmacht. Vor allem, wenn wir, vor allem deutsche Horrorfans, weil wir halt die, sage ich mal, Leidtragenden sind, wenn es wegen solchen Geschichten dazu kommt. Das ist halt ein Teil davon. Das ist halt ein Teil von uns. Ne? Die ganzen Beschlagnahmungssachen und sowas. Ne?
Geteiltes Leid, ja. Da hast du recht. Ja. Nee, und ansonsten, klar, würde ich jetzt gerne nochmal ansetzen und erzählen von der tollen Geschichte von Michael Bay's TCM, aber das klingt jetzt schon fast so wie eine Vorentscheidung, soll aber jetzt nicht trüben, dass ich auch den Film natürlich nochmal eine neue Chance gegeben habe und habe den vor einer Woche gesehen und wir haben ja mit der Aufnahme auch nochmal ein bisschen das Ganze verschoben auf heute, weil es war ja gar nicht so einfach, wa? Also du hast den ja gar nicht auf DVD gehabt und...
Ich habe den tatsächlich auf keinem, in keiner Art von irgendeinem Medium gehabt. Also weder auf Blu-ray, noch auf DVD, noch Mediabook. Und dann wollte ich mir den halt bei Prime leihen. Oder beziehungsweise auf irgendeinem Streamingdienst, aber den gab es nirgendwo. Es gab jeden Texas, aber es gab nicht den 2003er Remake von Michael Bay. Ich dachte mir so, hä, was ist denn da los? Warum gibt's den denn nicht? Okay, dann kaufe ich mir jetzt halt eine Blu-ray bei eBay, ne? Scheiß drauf, ne? Bumm, zu eBay rein. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Blu-rays, 35 Euro für den Film. Mit Versand natürlich. Ich dachte mir so, Alter, was, 35 Euro, was ist denn da los? Ja, out of print, weißt du. Beliebt unter Fans, vor allem unter den ganzen Jessica Biel Fetischisten da draußen so. Ich nehme es euch auf keinen Fall übel. Ist auf jeden Fall Highlight von dem 2003er. Ja. Aber 35 Euro. Und dachte ich mir so, Alter, Digga, jetzt. Ich kann mich daran erinnern, als ich den damals im Kino gesehen habe, dass ich ihn für so Kinoverhältnisse damals ganz okay gefunden habe. Aber da war ich halt auch noch 18, also ein Kind, ne? Und dann habe ich den irgendwann nochmal gesehen und fand ihn irgendwie gar nicht, also ich wusste nicht mehr so ganz genau, finde ich ihn geil oder finde ich nicht geil, beziehungsweise ist es ein Film, den ich mir in meine Sammlung hole oder nicht, weil Leute, ich hole mir nur Filme in die Sammlung, die ich mag, die ich feiere, also ich hole mir nicht nur einen Film oder einen Horrorfilm, den ich ihn habe, sondern es muss ein Film sein, jeder Film in meiner Sammlung ist ein Film, den könnte ich mir immer wieder nehmen, in den Player schieben und angucken, ne? Und ich war mir halt nicht sicher, ist es jetzt hier 35 Euro so Blind-Buy-mäßig, wäre schon attraktiv, ne? Wäre schon so, weil ich halt nicht wusste, ob er geil ist oder nicht. Ja, und dann dachte ich, habe ich hin und her überlegt und zu sagen, ey Diggi, komm, gibt's nicht auf Blu-ray 35 Euro, ich habe keinen Bock mehr, den zu kaufen, lass mal irgendwie schieben, ich hole mir den irgendwie anders so. Ja, und dann bin ich drauf gekommen, mir den auf DVD zu kaufen von eBay. Und die DVD hat halt 6,99 gekostet, inklusive Versand. War zwei Tage später da. Und dann habe ich mir den angeguckt und es hat mir wieder gut getan, eine DVD zu gucken. Weißt du?
Ohne Schnickschnack.
Oh, Digga, es war cool, Alter. Wirklich geiles Menü.
Lass mich raten.
Also, ja.
Lass mich raten, weil es ist ja von Konstantin-Team Film und ich habe die auch, die DVD, mit noch ein Vito-Ausleih-Badge noch drauf. Ja,
ja, cool. Ja.
Genau, und der Film hat vorher noch so, Filmtipps, wa?
Die habe ich geskippt, aber was ich geil fand an der DVD, du schiebst die Scheibe rein, geht an und auf einmal siehst du so Close-Up von so einem kleinen Jungen und einem kleinen Mädchen, wie sie so Happy Birthday singen. ne? Und du denkst immer,
ich kenne das
und
noch.
Und dann zoomt es so raus und dann stehen die mit ihrer Mutter vor so einem Knast mit einem Kuchen in der Hand und dann so, Raubkopierer werden mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft.
Wann kommt Papa wieder raus?
Ja, genau.
Noch 10-mal singen.
Oh ja, genau, richtig geil. Und dann dachte ich schon so, und das sind good memories, ja, von damals, von den DVD-Zeiten. Und du hast halt nicht die geilsten Schwarzwerte, das ist ein bisschen grisselig, ist aber alles so auf 27 getrimmt, so eine Widescreen. Sehr aufwendiges, cooles Menü, ne, wie sie so da lang gelaufen und dann schwenkt die Kamera so irgendein Fenster runter irgendwo hin und dann baut sich so dieses DVD-Menü auf. Also
das
richtig,
ist geil,
richtig
das
cool.
Stimmt.
Ja.
Also, das muss ich auch sagen. Damals haben die sich echt, habe ich das Gefühl, noch viel mehr Mühe gegeben für diese DVD-Menüs, ne? Ja. Dass die so ganz speziell sind. Ich kann mich noch erinnern an Haus der 1000 Leichen. Mhm. Das Intro, DVD-Intro, das war so legendär, ja. Wo Captain Spaulding dann irgendwie, du wählst dann irgendwie aus, Film, und dann sagt er, bist ja immer noch hier. Ach, scheiße.
Ja.
Das fand ich so geil, ja.
Und dann habe ich mir den Film angeguckt und am nächsten Tag habe ich mir den Film, das Original angeguckt. Und das war auch ganz lustig, oder ich bin ganz froh, dass ich mir das Original angeguckt habe, aus folgendem Grund. Wir haben gerade so unser Wohnzimmer ein bisschen umgebaut, ausgebaut, ne, so, ich habe dir ein paar Fotos geschickt. Auf jeden Fall haben wir unten noch keinen Player, ne, kein UHD-Player oder Blu-ray-Player. Das heißt, ich kann Filme nur oben auf der PlayStation gucken bei mir. Und ich war aber zu faul, mir meine PS5 runterzuholen und unten anzuschließen, damit ich Texas Chainsaw reinmachen kann. Ich habe auch die Turbine-Edition und sowas, ne. Und dann habe ich mir den Film bei Prime angeguckt, habe mir dafür einen Zusatzkanal abonniert, Kabel 1 Classics, für 390 im Monat, den ich jetzt heute gerade gekündigt habe, damit ich die 390 nicht zahlen muss, um Texas Chainsaw Massacre zu zahlen. Das Ding ist aber, bei Kabel 1 Classics gibt es nur eine Tonspur, und zwar die deutsche. Das heißt, ich habe das erste Mal in meinem Leben Texas Chainsaw Massacre auf Deutsch geguckt. Und Digga, ich muss dir sagen, ich fand's cool, Alter.
Ja?
Naja, Hat Bock gemacht.
Ey, die deutsche Synchro ist, ich kann es nicht oft genug sagen, wir haben die beste Synchro auf der Welt. Ist so. Unser Dubbing ist Platinstandard.
Hundertprozentig. Du konntest diese deutsche Synchro zu keiner Sekunde, weißt du noch, unser Traumafilm, Silent Night, Deadly Night, das Remake, das wir damals im Dezember geguckt haben,
jo,
hier zusammen,
jo,
ne?
Jo,
25,
jo.
Ne? Das war diese so AI- KI-Dubbing, so hat sich das angehört.
Ja,
weißt du?
Angefühlt, nee, es liegt, ich hatte es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, es liegt an dem Dialogbuch. Und das Ding ist halt einfach, dass die Zeit schnelllebiger geworden ist.
Nee,
Viele mehr Titel kommen raus.
Das hat nichts mit dem Dialogbuch zu tun. Die Stimmen hören sich einfach scheiße an, Digga. Die Stimmen
sind
einfach schlecht.
Aber,
die Synchrosprecher. Die sind einfach schlecht, Digga.
Ich glaube, es liegt an der Schnelllebigkeit.
Hörst du nochmal an, Alter. Hörst du nochmal an. Was
an der Schnelllebigkeit, die haben wenig Zeit und so ein Regie, die will schnell alles durchkloppen. Also das geht auch ans Casting dann manchmal, dass du dann schnell irgendwelche Leute pickst. Ja, tak, tak, tak. Und dann hast du ein Dialogbuch und es wird nur so halbherzig gemacht. Und das ist halt schade. Und das hast
wie
du früher nicht so gehabt.
Wie dem auch sei, ich hab's gefeiert, den auf Deutsch zu gucken, den 74er.
Ja, das freut mich, doch geil. Dann.
Voll.
Also, es gibt ja gerade so bei älteren Filmen, die ich bei der Erstsichtung, nur mal in Deutsch geguckt habe, die gucke ich auch sehr gerne mit der deutschen Synchro. Mhm. Bei den neueren Titeln gucken wir halt immer, wenn wir ins Kino gehen, dass wir möglichst halt wirklich die Originalvertonung haben. Mhm. Weil du halt auch ein bisschen mehr von dem eigentlichen Schauspiel und es gibt so ein paar Ausnahmen, wo es gar nicht geht, sag ich mal. Finde ich bei Synchro. Ja, so wenn du so es gibt so was wie Menace to Society oder Boys in the Hood. Ja,
Katastrophe auf Deutsch. Ich wollte mir den bei Prime angucken, gab nur deutsche Tonspur. Ich dachte mir so, ich habe wirklich 10 Sekunden angeguckt. Ich dachte mir so, no way, geht einfach nicht. No
das
chance,
geht
Alter.
Nicht, Mann. Das ist ja der Witz, auch wenn sich die Synchro Mühe gibt, aber du kriegst das nicht so hin. Und Ja, wir wollen ja jetzt nicht über Sinko reden, wie auch immer, aber...
Du, aber ich bedanke mich, auf jeden Fall für die 50 wundervollen Minuten jetzt mit dir, weil das war ja wieder eine echt informative Fachfolge bis hierher, also das könnte man ja das könnte man ja auch irgendwie wieder nehmen und dann irgendwelche so Filmstudenten weitergeben, die sich über Texas Chainsaw Massacre studieren, weil es gibt, dem Film kann man natürlich auch, was filmisch angesehen ist, auch viel, viel abgewinnen. Ne, den 74er, ja, ne, mit
geile,
Tipps und,
geile
und Tricks und ja, ey, wirklich. Also,
ja, die Angles, voll. So die
ja,
100
Pro.
Da gibt's
diese eine Fahrt, wo sie auf der Leiter, auf der Schaukel sitzt, vor dem Haus und wartet, bis ihr Boyfriend wieder rauskommt. Dann schaukelt sie so und dann springt sie so ein bisschen von der Schaukel ab und läuft zum Haus und die Kamera verfolgt
ganz
sie so
genau,
unter der Schaukel, so von unten ins Haus rennt. So richtig geile Kameraarbeit. Also wirklich,
in
mega.
Diesen kleinen Hotpants, wa? Ja,
genau.
Genau die Szene aber hatte ich auch gerade im Kopf. Ja, die... Und wenn Sally da quasi gefesselt da an dem Dinner-Table da sitzt,
ja,
ne?
Ja.
Und dann ihre Augen da, wenn sie diese Close-Up-Shots auf ihre blauen Augen, das ist natürlich auch legendär, ne? Also die, da sieht man schon, Tobe Hooper hatte, ne, also das ist ein Amateurfilm-like, aber doch in 16mm auch gedreht, ne? Ja.
Ich vermute es. Das waren halt Filmstudenten aus Austin, Texas. Die ihren Film gedreht haben. Genau, wir können ja mal ganz kurz mal auf so die rohen Fakten eingehen. Also beide Filme haben was gemeinsam. Beide Filme wurden in Texas gedreht. Das Original hatte ein Budget von $140,000. $60,000 davon waren rein für die Produktion. Dann brauchte man aber noch die restlichen $1,000 für den Edit und für den Soundschnitt. Hat weltweite Einspielergebnisse $30 Millionen, also fast $31 Millionen.
Das Original,
äußerst,
ne?
Das Original, genau.
Genau.
Beim Remake sind wir im Jahr 2003, haben hier ein Budget von $9,5 Millionen mit einem weltweiten Einspielergebnis von um die $107 Millionen. Also erfolgreich. Kommerzieller Erfolg, definitiv produziert und herausgebracht von Radar Pictures, Focus Features und New Line Cinema. Und wie du es bereits genannt hattest, Vortex war hier im Spiel als Produktionsfirma für das Original aus 74.
Ich hatte auch gehört, dass Tobe Hooper teilweise selbst den Soundtrack gemacht hat. Mhm. Und der ist ja auch sehr rar gespickt, ne? Also so viel Sounddesign und Soundtrack haben wir ja gar nicht.
Du, wir können mal direkt einsteigen, wenn du möchtest, ne? Wir haben ja hier unsere 5 Punkte, die wir gerne mal durchgehen können, um die Punkte auch zu vergeben. Und einer der Punkte ist natürlich auch Soundtrack und Sounddesign. Ne? Mhm. Wo ist für dich da der größte oder die größte Auffälligkeit im Unterschied zwischen Original und Remake?
Naja, da würde ich halt sagen, dass OG halt relativ wenig Soundtrack hat. Ne? Also es ist nicht viel unterstützend mit Musik, was natürlich den Film eben auch am Ende wieder ausmacht, weil dadurch wirkt er eben so raw, so rough, so gritty und dreckig. So, weißt du, was ich meine? So echt.
Also hundertprozentig. Man kann wirklich beim Original davon sprechen, es hatte keinen Soundtrack, aber es hatte einen Sounddesign-Soundtrack.
Mhm, naja, genau.
Weißt du? Weil du hast diese ganzen, die haben irgendwie so Tiergeräusche aufgenommen von Kühen, die geschlachtet werden und die und die Soundeffekte verzerrt und sowas drunter gelegt. Dann hattest du die ganze Zeit dieses und sowas, ne? Also diese ganzen komischen Soundeffekte, die wirklich dieser Klaustrophobie beigefügt haben.
Ja,
ne?
Ja.
Vor allem die Klaustrophobie, die habe ich ja im Original wirklich weitaus mehr gespürt als im Remake.
Ja. Bevor wir gleich zum Stil kommen, will ich nochmal ganz kurz anmerken, weil es ein kleiner Fun-Fact ist. Ich hatte ja vorhin erzählt von der Münchner Produktionsfirma Profilm, die den in Deutschland synchronisiert hat. Die haben sich nicht nur an den Cut selbst einfach gemacht und rumgeschnippelt, die haben auch einfach noch Synthesizer-Sounds mit reingemacht, weil die gesagt haben, da ist ja keine Musik. Müssen wir nochmal... Oder, nee, haben nicht Berliner, die haben wahrscheinlich gesagt, ja, das kann es nicht sein. Da fehlt was. Die haben die Soundspur, haben sie vergessen. Ja?
Ja, genau. Ja, weiterer Fun-Fact, auch zu diesem legendären Intro vom Original. Der Sprecher, der diesen Voice-Over liefert, für wenn da erzählt wird, von John Larroquette. Rat mal, wie viel er bezahlt wurde dafür.
Oh nein, Alter.
Oder sollte ich lieber fragen, mit was der bezahlt wurde?
Okay, also mit Koks und Bier oder?
Nein, Mann, der hat einen Joint bekommen dafür.
The hell? Wirklich?
Ja, dafür hat das gemacht. Digga, die waren alle nur am Buffen. Die waren alle am Buffen am Set, ey. Deswegen, ja so deswegen wurde dir noch auf allen, ne? So kotzübel sowas, weißt du, wenn du da irgendwie drehst, die Dinner-Scene, die haben das ja auch, weil wir gerade drüber gesprochen haben, das war eine Day-for-Night-Szene, also das quasi, es war Tag, aber sie mussten halt Nacht erzählen. Das heißt, die haben auch die ganzen Fenster und so mit Moltons abgehängt etc. und dann drinnen halt rausgeleuchtet. Und die haben halt als Requisiten halt echte Tierskelette und Tiergedärme und Tierblut genommen. Und dann waren die da halt 12 Stunden drinnen, haben da gedreht bei 40 Grad plus. Es hat gestunken, krass. Es war verwest, die Tension war... Die Stimmung war angespannt, ne? Die Leute waren teilweise bekifft, was natürlich dem nochmal das Ganze nochmal intensiviert hat. Also voll. Das war ein richtiger Texas Chainsaw Massacre-Dreh.
Ja, aber da sagst du was halt, ne? Gerade das hat es ja eben ausgemacht, dass es eben so echt und gritty und dreckig wirkt, was ich vorhin meinte. Auch dieses Gürteltier am Anfang ist ja auch irgendwo an der Straßenseite einfach verendet oder überfahren worden. Das hat man ja auch noch mit aufgegriffen. Mm. Auch finde ich ein geiler Shot. Ne, also, dass der so Hintergrund so leicht blurrt und der Vordergrund von dem Gürteltier ist so schön im Fokus. Mm. Und wenn wir jetzt stilistisch jetzt beide so mal vergleichen, ne, ist ja auch einer unserer Punkte, die wir immer ansprechen. Achso, oder wollen wir gleich die Punkte vergeben, oder?
Naja, lass uns das mal jetzt ganz kurz, also wir haben ja jetzt gerade, wir waren jetzt gerade bei dem Punkt Soundtrack und Design, ne, also du hattest, wie gesagt, beim Original hattest du halt, ne, diese Geräusche, diese avantgardistisch angehauchten Geräusche, ne, es war kein Soundtrack, es war ein Sounddesign und im Original war es halt ja so ein bisschen mehr Hollywood halt, ne, klar, hey, wir reden hier von Michael Bay als Produzenten, wa?
Da, genau, da wird alles groß gemacht, ne, also bei Michael 100%. Bay, deswegen ist es schwer, die beide miteinander zu vergleichen, aber da am Ende ein Composer auch seinen Teil zu beiträgt und ich jetzt nicht sagen kann, dass das jetzt auffällig schlecht war, würde ich da jetzt einfach mal schon mal so vorbrechen und sagen, da würde ich einfach mal dem Remake die Blumen geben.
Lass uns mal, was ich auch ganz spannend fand oder eher gesagt auch traurig fand an der Stelle, ist folgender Punkt, wenn es jetzt um unsere Kategorie Special Effects geht. Ja. Hier geht es ja darum, wir haben ja extra keine VFX, also Visual Effects Sparte hier dabei, sondern wirklich nur eine Special Effects Sparte dabei, weil Visual Effects meistens auch, ich meine, fuck them, ne? Es gibt nichts über Practical Effects, ne? Practical Effects ist das Beste, was es gibt. Ich habe mir das Remake dann wohlwollend angeguckt, bevor ich mir das Original angeguckt habe, ne? Den beiden nochmal einen gebührenden Rewatch gegeben. Hm. Und ich hatte Texas, also das Remake hatte ich tatsächlich ein bisschen härter in Erinnerung. Aber ich muss sagen, dass er hatte Gewaltspitzen, aber die waren immer so sehr limitiert, hatte ich den Eindruck. Ne? Ja. Und das Ding ist auch, dass ich gelesen habe, dass die viel krassere Szenen gedreht haben. Ne? Also die haben wirklich, Diggi, ich sag's dir, die haben diese eine Szene, wo Morgan getötet wird, da haben die eigentlich gedreht, wie man die Kettensäge in den Schritt schneidet, ne? Nach oben in zwei, wie Terrifier 1 und die Därme herausfallen. Ne? Dann gab's eine andere Szene, wo Tramper, der Typ, ne, wo quasi die Frau im Auto sitzt und sich dann den Kopfschuss gibt, Suizid macht, ne? Dass sie wirklich so das Ohr wegfliegt und die Gehirnsubstanzen viel fester und dunkler sind, ne? Und Jediah zum Beispiel, der kleine Incest-Bro, weißt du, der denen am Ende hilft. Ne, der hilft dem Ende abzuhauen. Und Leatherface hat das gar nicht gefallen. Und im Original, also die haben diese Szenen gedreht gehabt, aber nie veröffentlicht, damit es halt kein NC-17-Rating bekommt, sondern ein Rated-R-Rating bekommt. Wie Leatherface den Jediah mit der Kettensäge abschlachtet und so eine Sachen. Weißt du? Ja. Und das hat man dem Film richtig krass angemerkt, finde ich, dass bei diesen krassen Gewaltszenen auf einmal weggeschnitten wurde. Und das hat mich damit ein bisschen enttäuscht, was das Original für mich tatsächlich auch zum brutaleren Film gemacht hat.
Ja, krass, ja, wenn du das so sagst. Also mir wusste das jetzt alles ehrlich gesagt nicht so.
Das wäre ein richtig geiler Film geworden, Dicker. Das hätte den Film wirklich so krass, also wir werden ja nachher nochmal, ich erzähle euch nochmal, was ich dem Film für eine Bewertung geben würde, dem Remake, aber glaub mir, die Bewertung wäre nicht so schlecht ausgefallen, Spoiler, wenn diese Gewalt, weil das macht einen Film zum Horrorfilm, zum coolen Horrorfilm.
Naja, also die versuchen ja am Ende, so ein Studio will damit halt Kohle machen, ne? Ist klar. Deswegen versuchst du halt schon vorher so eine Selbstzensur zu machen und denkst dir manchmal, gehen wir vielleicht nicht ganz, ganz in die Vollen, ja? Denn der hat ja auch trotzdem, auch wenn er hier in den USA jetzt nicht beschlagnahmt wurde, ja trotzdem seinen Ruf weg, das Originale. Und dann dachten sich vielleicht auch so, naja, wir wollen auch maximal Kohle damit machen. Und hast eben schon wertig, dass du zumindest PG-13 bekommst.
Nee, ja? Das war kein PG-13, das war ein Rated R tatsächlich.
Rated R, ja, aber ich meine, so generell jetzt bei Filmen, so wie ein Studio denkt halt, ne, da wird es halt eben so viel wie möglich potenziell Leute reinholen. Tatsächlich habe ich gelesen, dass Toby Hopper ganz zu Beginn von seinem Projekt angestrebt hatte, dass er quasi die PG-Freigabe bekommt. Ja,
ja, habe ich auch gelesen. Ja.
Also, geiler Tipp, was er sich dabei gedacht hat, da hat er wahrscheinlich ein zu viel gekifft, auf jeden Fall.
Kannst du versuchen. Ja, ja. Und genau, wie hast du das empfunden mit dem Practical Effects?
Nee, wenn du das
Original
jetzt so sagst,
versus Remake.
Wenn du das jetzt so sagst, es ist ein bisschen mehr als angedeutet, ja, aber es ist nicht so wirklich für Horrorfans geil gemacht irgendwie, dass du sagst, boah, das ist für mich mieser Horror, ne? So, ne? Also
man
da
gebe ich dir recht. Man ist nicht auf seine Kosten gekommen. Man hat sich ein bisschen gefühlt, als ob da schon was fehlt, also... Ne?
Ja, du hattest ja ein Highlight hattest du ja schon mal genannt. Also Jessica Biel ist, glaube ich, wirklich in ihren Prime. Also wenn eine das Cowboy Girl verkörpert, das texanische Cowgirl, ja, dann finde ich, ist sie da irgendwie der Maßstab. Aber neben ihr fand ich halt eben den Sheriff so geil. Arlie Ermey, ne, der hat... der hat einfach wirklich eine ekelhafte, geile...
Dicker. Oder meinst du Gunnery Sergeant Hartman aus Full Metal Jacket, Alter?
Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden!
Ein geiler Typ, hundertprozentig. Bin ich absolut bei dir. Absolut geil.
Total, ne? Also der hat so eine Aura, die wirklich bedrohlich wirkt. So. Und das finde ich, das hat den Film auch so getragen. Der Film ist Michael Bay's, okay, mir wundert's. Stilistisch hat er so seinen typischen Filter drauf, finde ich immer so, den man so kennt. Entweder so leicht gelblich oder so leicht bläulich, so in den, ne, in den dunkleren Szenen. Das ist schon so ein bisschen polished halt, aber actionreicher natürlich. Er hat bietet viel mehr ein krasseres, schnelleres Pacing. Dadurch wirkt er aber eben auch viel mehr wie ein moderner Film.
Ja.
Während OG halt eben, ne, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, eben dieses rotzige, dreckige, in your face, fast schon dokumentationsartig.
Weißt du, was ich im Nachhinein im Remake sehr, sehr vermisst habe, was ja auch das Original so krass ausgemacht hat? Dass zu keiner Sekunde man irgendwie den Anschein vermittelt bekommt, dass es sich um eine kannibalistische Familie handelt im Remake. Du hast zu keiner Sekunde irgendwie Indizien dafür, dass die Menschen essen. Du hattest diese Dinner-Szene nicht. Du hattest den Opa nicht, den Grandpa nicht, weißt du, der sich irgendwie gerade noch irgendwie so durch frisches Blut von jungen Mädels irgendwie am Leben hält. Das war komplett weggelassen und das fand ich auch ein bisschen so, okay, hier fehlt was, Leute. Hier fehlt was,
das
Leute.
Das stimmt,
ne?
Ja. Ne? Also sind einfach nur Hillbillies, Freaks, Hinterwäldler.
Einfach nur Incest, Hillbilly, Motherfuckers. Ne? Auch jedes Klischee wird hier auch abgeholt. Ne? Du hast dann ja den Trailerpark, wo sie dann mit dem, wo sie dann mit dem geklauten Baby sitzen, was sie dann natürlich rettet. Das musste mit rein, sowas. Ne? Fand ich auch so semi-geil, sowas. Ne?
Ja, ist überflüssig, finde ich einfach so.
Ja,
so
einfach überflüssig, genau. Genau. Ja. Wie fandst du den Hitchhiker? Welchen hätte dir besser gefallen? Der Typ aus dem Original oder die Frau aus dem Remake?
Absolut OG, also geht
100%,
also
oder?
Ja. der ist halt einfach schon gleich zu Beginn einfach so ein krasser Creep und trägt ja auch eine am Anfang gleich so eine Schlüsselszene.
Ja, ja.
Deswegen, das kannst du irgendwie, auch wenn natürlich die Szene mit den Headshot natürlich...
Die war nett, die Szene.
Ja, ein schönes, nettes Loch, ja. was ich sagen wollte ist, was ich vorhin sagen wollte, schon jetzt ein paar Mal angesetzt, Unterschied zwischen... es passiert uns halt leider immer wieder, Leute, jeder, der uns hört, wir wissen, wie oft wir uns über den Mund fahren. Wir haben uns schon mittlerweile, glaube ich, ganz gut eingepegelt.
Wir haben uns gebessert, ja.
Auf jeden Fall, aber bevor ich es jetzt wieder vergesse, dem OG hast du auch, du spürst quasi die Hitze von Texas. Finde ich so.
100%ig.
So die ganze Zeit. Und ich finde, das habe ich in dem neuen Film so total vermisst. So. Ja. Wirkt alles sehr hochpoliert und gepudert, sieht alles aus, aber es wirkt nicht so schmierig. So dass du denkst, hier klebt richtig förmlich alles so, ja.
100%ig, ja.
Und auch, im Original, auch die Szene, wenn sie so an diesem Schlachthof vorbeifahren mit ihren Van und alle sagen, mach die Fenster hoch, krass, es stinkt so krass, ne, hier, dass du so richtig schon so dieses metallische Blut so quasi fast riecht, wenn du es guckst, so, ja. Das finde ich beim OG halt auch bemerkenswert.
Vor allem ich als überzeugter Nicht-Karnivor, Nicht-Fleischesser, fand das auch total crazy, auch wie sie im Original dann drauf eingegangen sind, auf die ganzen verschiedenen Tötungsmethoden für Kühe und dann musst du ihn teilweise dreimal auf den Kopf hauen und dann leben sie teilweise noch immer und dann ziehen wir ihnen einfach die Haut ab, wenn sie noch am Leben sind und so und da. Und das war einfach, das kam einfach so viel, so hundertmal more crazy rüber als im Remake.
We like it old school with the sledgehammer.
Because
all the new shit that's stealing our jobs. Ja?
Ja, hundertprozentig. Ja, war schon crazy. Also da hat das Original auf jeden Fall auch eher überzeugt. Ne? Und ich glaube, wir können ja dann auch darauf schließen, dass, du hast es gerade gesagt, es hat sich wirklich so angefühlt wie texanische 40 Grad Hitze. Ne?
Ja, voll.
Also was auch ja darauf schließen lässt, dass der Vibe halt auch dadurch in viel... Das war, wie gesagt, das war halt künstlich.
Authentisch.
Ne? Also, das war halt künstlich im Remake. Was ihn aber für mich nicht zum schlechten Film gemacht hat. Ich bin ganz ehrlich mit dir an der Stelle. Es ist ein guter Watch gewesen. Hat Spaß gemacht, ihn zu gucken. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich für die 6,99 DVD entschieden habe und nicht für die 35 Euro inklusive Versand Blu-ray entschieden habe.
Fühle ich auf jeden Fall, kann ich zu 100% nachvollziehen. Wenn du jetzt nochmal vergleichst, im Original, ne, bei Texas Chainsaw Massacre, da haben wir den Schauspieler, wie heißt er nochmal, so ein Isländer, gebürtiger.
Gunnar Hansen,
danke. Im Remake, da haben wir Andrew Brynjarski.
Brynjarski.
Von dem Körperbau auch schon so richtig
stabil.
WWF, würde ich sagen. Oder Worldwide Wrestling so. Ja.
Ja.
Und welchen findest du besser, Laserface?
100%ig Gunnar Hansen. Und ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Ne? Der Gunnar Hansen, ich habe mich ja auch schon, ich habe es viel über ihn gelesen, Rest in Peace, ne? Auch an der Stelle erstmal, auch Tobi Hooper, Rest in Peace.
Rest in Peace.
Und der war einfach, guck mal, diese ganze Entstehungsgeschichte um das Original, wie es so oft ist, die war so viel, guck mal, damals konntest du nicht einfach digital aufnehmen. Oder ich glaube sogar, nee, das stimmt nicht, die haben auch bei 2003 noch mit Film gedreht, glaube ich. Das war so das Übergangsjahr von so analog zu digital. 2003, 2004 mit der Introduction von der Red Scarlet damals.
Glaube auch,
Als erste Digitalkamera. Und Gunnar Hansen, der ist in ein Heim gegangen für geistig zurückgebliebene Menschen, wenn ich mich hier jetzt hoffentlich politisch korrekt ausgedrückt habe. Und der hat sich wirklich so das Verhalten angeguckt und hat das dann in ja, wiedergegeben, weil Toby Hooper ihm gesagt hat, ey Diggi, hör mal zu, dieser Typ, also Leatherface, Baba Sawyer heißt der im Original und im Remake heißt er irgendwie, im Remake heißt er irgendwie Charlie Earl Wallace oder sowas, weiß ich gar nicht mehr. Thomas Jeffrey irgendwas heißt er im Remake, im Original heißt er aber Baba Sawyer. Toby Hooper hat Gunnar Hansen gesagt, dass er sich Leatherface vorstellt als jemanden, der nie lesen und schreiben gelernt hat, als jemand, der nie wirklich irgendwie sprechen gelernt hat und sowas, ne? Weil er halt auch ein bisschen, ja, er ist halt groß, stark und extrem dumm, ne? Und dass seine einzige Art und Weise, sich auszudrücken ist, indem er halt seine drei Masken hat. Ne? Er hat die Hausfrau, ne? Wenn er sich ums Haus kümmert, dann hat er die schicke Dame, wenn abends gegessen wird, weil es ist ja so eine südtexanische Tradition, dass man abends immer mit so schönen Anzug und Tuxedo gemeinsam gegessen hat zum Abend, so, ne? Sehr christlich, konservativ. Und dann hat er halt die Killermaske. Ne? Das sind die einzigen drei, sag ich mal, emotionalen Stages, in denen er sich bewegen kann. Und um das halt zu studieren, hat sich Gunnar Hansen halt vorgenommen, in dieses Heim zu gehen und das zu studieren. Hatte eine Linie im Film, original, die er sprechen sollte. Und dann hat ihm Toby Hooper gesagt, ist zu intelligent, müssen wir streichen. Oder du musst so draus machen. Und Gunnar Hansen meinte dann nur so, alright, there goes my only line. Ne? Und das sind alles so Geschichten, die entstanden sind aus einer Situation, wo man nicht viel Geld hatte, wo man kreativ werden musste, wo es viel darauf ankam, was man selber auch draus macht, ohne jetzt ein riesen Team um sich zu haben. Und das kann das Remake einfach nicht irgendwie gleichbringen, wo ich möchte mir Andrew Briennarski auf keinen Fall kleinreden, er hat einen geilen Leatherface gemacht, aber Gunnar Hansen macht es für mich einfach runter an der Stelle.
Ja, das ist, ich wünschte mir, ich könnte dem jetzt irgendwie widersprechen. Erstmal danke, ich wusste das gar nicht mit dem Gunner, fand ich sehr interessant, wusste ich nicht, dass er sich da so, ja, mit der Rolle halt so extrem auseinandergesetzt und beschäftigt hat. Dass er eigentlich ursprünglich auch noch eine Line hatte, wusste ich auch nicht. Ansonsten hört man ja vor ihm nur, ne?
Ja, ja, genau.
Und,
ja, ja.
Und mehr gibt's ja eigentlich nicht von ihm. Und ja, klar, so haben halt, ja, auch die Vielfalt der Masken, ne, auch mit dieser geschminkten Maske, ne, dieser Hausfrau, wie du sie gerade beschrieben hast, ist natürlich vielfältiger.
Ja, ja, voll.
Die Statur aber natürlich von Andrew ist natürlich auch nochmal impulsant, die schon richtig rough und hart auch rüberkommt.
Ja, ist eine Maschine, ist ein absoluter Fleischbrocken, der Typ, ne, ohne Frage.
Deswegen, ich wünschte, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, bedauerlicherweise, ich würde gerne echt den Remake auch mal irgendeinen guten Punkt mal zugeben, so. Einen habe ich ja jetzt einfach gegeben wegen Sounddesign, aber ich muss dir leider zustimmen, weil das reicht halt nicht. Die Maske war auch so gummiartig, fand ich.
Das ist, wenn man dem Film vielleicht irgendwas abgewinnen kann, ist das der 2003er die einzige Texas Chainsaw-Version ist, wo man tatsächlich auch das Gesicht sieht von Leatherface. Was Ähnliches hatte Toby Hooper im Original vor, hat sich das aber ganz schnell wieder dagegen entschieden, weil er Angst hatte, Leatherface zu vermenschlichen.
Ja, du entzauberst es dann halt, ja.
Ja, ja, genau, ne, und das wollte er halt nicht und was aber ganz spannend war am Remake ist, dass sie ein bisschen mehr darauf eingegangen sind, auf die Details mit seiner Hautkrankheit von Leatherface und wie er dazu geworden ist und sowas. Wer sich dafür mehr interessiert, muss sich auf jeden Fall The Beginning angucken. Ultra brutal, also ja, wirklich ultra brutaler Film und macht aber Bock, ne? Also macht Bock und Leatherface fand ich jetzt nicht so geil, sage ich dir ganz ehrlich, aber The Beginning fand ich schon wieder besser. Da kann man dann natürlich, da wird aber, das ist aber schon so, jetzt lass uns die Kuh melken Film so, ne?
Ja, ja,
was ja,
ja
klar, nicht schlimm ist, ne? Weil es ein geiler Slasher, geiler Horrorfilm macht
ich
Bock.
Ich muss
ne?
gerade
ja.
nochmal gucken, ist aber da haben wir wieder einen neuen Darsteller, ne? Ist nicht der gleiche, oder?
Ja, Ken Forell, glaube ich, heißt der. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Weiß ich nicht.
Bin mir auch nicht sicher.
Ja, nee, Quatsch, Ken Forell, was laber ich denn? Ja.
Ich muss jetzt auch mal kurz nachgucken. Beginning. Wer ist das?
Nee, ist auch Andrew.
Ja, na siehst du.
Ja, 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 ja.
Na,
ich sag extra nur noch Andrew oder Andy, weil kein Bock, den Namen noch ein zweites Mal auszusprechen, ja.
Genau. Und das waren so die Major Points und Sachen, die ich zu den beiden Filmen zu erzählen hatte. Hast du noch was oder wollen wir in die Punktevergabe reingehen? Wie schaut's aus, kleine Maus?
War mal der billig, ey. Dann machen wir weiter. Hoch die Leiter. Okay,
Wollen wir machen, ja? Wollen wir reingehen ins Punktezählen?
Lass reingehen ins Rating, Mann.
Let's go. Okay, dann, Amigo, der erste Punkt geht in die Kategorie Härtegrad. Welchen Film fandst du brutaler, das Original oder das Remake?
Ja, das hat sich vorhin schon für unsere Zuhörer wahrscheinlich angedeutet. Ich muss halt eben aufgrund dieser Rohheit des Films, der 1974 gedreht wurde, man muss auch nochmal immer so bedenken, in welcher Zeit der Film rauskam. In Friede, Freude, Eierkuchen, Flower Power, aber auch Kriegszeiten und so weiter.
Ja.
Einfach hart gewesen. Terrorkino, von daher ganz klar OG.
Du hast alles gesagt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin auch beim OG. Das war ja auch das Besondere am Film, dass er an sich ja eigentlich gar nicht so brutal ist, weswegen das ja so mit einer so großen Skurrilität verbunden ist, dass der Film so übertrieben krass den Beschlagnahmungsprozess hatte, länger beschlagnahmt war, als die Deutsche Mauer gestanden hat, ja. Aber es ist die Art und Weise der Erzählung, wie es dargestellt wird, ne? Und deswegen fand ich, auch jetzt, nachdem ich die beiden pretty much back-to-back mir angeguckt habe zu Hause, das Original härter dadurch. Deswegen auch hier mein Punkt an das OG. Nächster Punkt, Hauptdarsteller. Wir haben hier im Original, ich würde jetzt mal sagen, Laiendarsteller, ne, oder zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich keine bekannten Darsteller. Im Vergleich zum Remake hast du da zum Beispiel eine Jessica Biel, Topstar. Du hast dann den Relay Ermey, der sich spätestens seit seiner Rolle als Gunnery Sergeant Hartman in Stanley Kubricks Full Metal Jacket verewigt hat in die Filmwelt. Stellst du die beiden mal gegenüber oder beziehungsweise den Cast gegenüber, Original versus Remake, wo würde hier deine Punktetendenz eher hingehen? Was findest du geiler?
Ja, was ich geiler finde, darauf kommt es ja jetzt hier an in diesem Rating.
Ja, ja.
Und also weil gegenüberstellen ist unfair. Ja, hast du eben gerade schon gesagt, einfach, das geht nicht. Aber ich habe ja jetzt eben gerade erfahren, dass der gute Gunnar ja auch richtig ins Method Acting gegangen ist und der Anspruch war hoch und alle haben wirklich, obwohl sie alle fett gekifft haben, alle geil abgeliefert und deswegen wirkt ja auch heute noch so geil. Dass ich auch hier leider nochmal, also ich sag leider, weil ich würde ja gerne auch mal den Remake eingeben, aber ich muss den OG eingeben.
Es ist schwierig. Also auch hier, alles gesagt, das ist natürlich, damals haben sich natürlich diese Laiendarsteller mächtig ins Zeug gelegt. Ich war ja auch mal Filmstudent und hab auch viele Studentenfilme gedreht und dann hast du halt irgendwo bei Crew United oder sonst wo auf irgendwelchen Filmplattformen im Internet einen Aufruf gemacht, hey, ich suche Darsteller mit diesen Merkmalen oder Darstellerin mit diesen Merkmalen und du hattest irgendwie innerhalb von einem Tag 50 Anfragen. Ne, weil die Leute halt so verrückt danach waren, irgendwie vor die Kamera zu kommen, auch wenn sie nicht oder schlecht bezahlt werden, einfach damit sie Material haben, mit dem sie arbeiten können, ne, um mehrere Filme zu bekommen. Und dadurch hast du natürlich auch im Original Actors, ich möchte nicht sagen, dass sich eine Jessica Biel und ein Arlie Ermey nicht angestrengt haben, ne, oder ein Andrew Briennarski. Aber es kommt einfach so anders real rüber. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Jessica Biel ist so eine wunderschöne, attraktive, sexy Frau in diesem Film. Generell, aber vor allem in diesem Film durch diese Darstellung. Und irgendwo lenkt das natürlich auch vom Großen und Ganzen ab. Weißt du, was ich meine? Weil sie halt Jessica Biel ist. Nicht, weil sie hot ist, sondern weil sie Jessica Biel ist. Weil die Frauen im 74er sind auch sehr hübsch und attraktive Frauen. Aber es ist halt keine Stars wie Jessica Biel. Und deswegen kommt es einfach alles viel geiler und natürlicher rüber. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, geht mein Punkt auch ganz klar ans Original. Was soll ich sagen?
Ne? Ja, ist so. Ist so.
Soundtrack, aka Sounddesign, haben wir uns auch schon irgendwo ein bisschen selbst beantwortet vor, ich glaube, 20, 30 Minuten. Ne?
Ja, deswegen lass es wirklich kurz machen. Also ich würde jetzt hier deswegen halt auch dem Original
Brutal. Bekommt der überhaupt ein Punkt, das Remake, frage ich mich gerade, ja?
Genau. Und dann, damit wir ihn auch einmal genannt haben, Steve Jablonski. 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 Ich hab's irgendwie richtig ausgesprochen. Ist ja noch für irgendwas bekannt.
Wusste ich jetzt nicht.
Transformers, bla 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 bla.
Dann ist es halt ein Michael Bay Buddy. Ne?
Ja, ja, ja.
Wenn er Safe. Transformers mitgemacht hat. Ne?
Safe, ja.
Special Effects. Würde ich mal anfangen, wenn es okay ist, ja? Warum ich meinen Punkt wieder dem Original geben werde. Ich hätte meinen Punkt dem Remake gegeben, wenn ich nicht erfahren hätte, dass dieser Film eigentlich hätte durchaus brutaler sein sollen, als er rausgekommen ist am Ende, um eben dieses R-Rating zu bekommen und nicht das NC-17-Rating in den USA und somit auch dann in Deutschland irgendwie übertragen. Weil ich hätte es sehr zu schätzen gewusst, wenn sich der Director vom Original, what's his name again, Markus Nispel, wenn der, weil er hat sich dazu entschieden, mit Michael Bay bewusst den Film richtig brutal zu machen. Es wurde dann geschnitten, finde ich scheiße. Ich finde die Effekte für das Jahr 74 auch extrem gut. Ne? Es ist teilweise echtes Blut dabei, echte Gedärme dabei, also jetzt Tiere natürlich. Ne? Der Sally wird am Ende auch wirklich in den Finger geschnitten, weil die Blutpumpe versagt hat, ne? Als der Großpapa den Finger aussaugt. Ne? Die waren alle so druff, Digga. Die waren alle so druff und so gestresst. Da meinten die so, scheiß doch, gib mir das Messer. Ich schneide jetzt in den Finger, ist mir scheißegal. Und jetzt nuckelst du dran, fertig, sowas, ne?
Ja, krass.
Und das weiß ich einfach sehr zu schätzen. Everything seems super fucked up. Und deswegen SFX fürs Original. Und das ist selten, ne? Wenn man zum Beispiel nämlich, ich kann mich dran erinnern, an The Hills Have Eyes zum Beispiel, als wir Original vs. Remake verglichen haben, da habe ich diesen Punkt an das Remake gegeben, weil man sich mit der Gewaltdarstellung halt nicht zurückgehalten hat und nicht an irgendwelche Ratings gehalten hat.
Ja, ja. Ey, du hast übrigens fast einer meiner Lieblingsszenen eben gerade nochmal, weil wir gar nicht über die einzelnen Szenen irgendwie was, unsere Lieblingsszene, darüber reden wir ja auch öfter.
Mhm.
Und diese Grandpa, wie er da an dem Finger nuckelt, die finde ich so skurril und eklig irgendwie so. Die fand ich auf jeden Fall mies creepy.
Voll.
Und würde, ja, mach's jetzt aber auch kurz. Du hast es gerade erwähnt, im Kontext aber auch, wann der Film gedreht wurde und so weiter, muss ich auch sagen, dass da einfach die Kreativität, die man halt eben von der Regie von Tobe Hooper da auch sieht und den Aktivismus, dass man sagt, wir gehen hier all in, wir schneiden uns in die Finger, wir ritzen uns, wir robben durch den Schlamm, wir schwitzen uns, Alter, die Arschritze nass, Alter. das ist einfach Special Effect genug und deswegen kriegen sie Blumen. Übrigens, Markus Nispel, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, ganz vergessen zu sagen. Der ist ja auch ein Deutscher, ne? Geboren in Deutschland.
Ja, wenn du sagst.
Ja, wenn du es meinst. Ja, der hat früher so Musikvideos und so gemacht. Pathfinder war sein erster, glaube ich, Film. Und er hat auch Freitag der 13. gemacht.
Ja, Mann.
Ne? Das
ja,
Mann. Kann man vielleicht auch irgendwann mal besprechen.
Das weiß ich. Ja, Original vs. Remake können wir gerne machen, ja. Bro, nächster Punkt. Let's check the vibe, Alter. OG versus Remake, wo geht's für dich hin mit der Reise
OG.
Hier? Frag mich mal.
Was willst du denn? Was würdest du denn nehmen, lieber Marion? OG oder Remake? Ja, es ist, ich glaube, da braucht man überhaupt nicht mal nachdenken. Es ist wie so ein Reflex.
Ja, hundertprozentig. Da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. Wir haben jetzt gerade Punktestand 10-0.
Was?
Hinzu kommt der per Default festgelegte Nostalgiepunkt, also haben wir es 11-0.
Nee, nee, Moment, 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 du hast aber vergessen, ich habe den Sound Komponisten habe ich den Remake gegeben.
Ist das so?
Ja. Also dann, kann nicht sein. Den musst du mit rübernehmen. Den einen Trost, den gönnen wir doch, oder?
Ja. Gut, dann haben wir es 9-1.
Ja, ja.
Nostalgiepunkt per Default an das Original haben wir es 10-1.
Ja, krass.
Kriegt denn das Remake seine Ehre wenigstens wieder durch den Ehrenpunkt, durch den Punkt des ehrenwürdigen Remakes wieder von dir? Ja oder nein?
Ich sag jetzt einfach mal ja. Tobe Hooper war ja irgendwie auch ein bisschen mit involviert und ich sag jetzt einfach ja. Zeitgemäß für 2003.
Ja.
Deswegen gebe ich Ihnen den Punkt jetzt gerne.
Ja,
oder nicht gerne, aber ich gebe ihn. So.
Ja, es freut mich, dass du dem Remake den Punkt gegeben hast, weil von mir kriegt er ihn leider nicht.
Ja, ja. Irgendwie auch verständlich.
Zu poliert. Zu viele Major Facts ausgelassen, wie mit dem Kannibalismus und dieser Dinner-Szene. Die hätte ich so neu inszeniert, super gerne gesehen. Weißt
ja,
du?
Hast du recht. Ja.
Wie sie da versuchen, Jessica Biel einen Blutfinger in den Mund zu stecken und sowas, weißt du?
Also wenn du jetzt weitermachst, ja, dann nehme ich ihn gleich wieder zurück. Also.
Nee, lassen wir so. Der wurde schon gut gebasht heute, das Remake. Also wir haben jetzt 11-2.
Schon,
das,
ja.
Das finale Resultat 11-2. In your face, würde ich sagen, aber ja. Okay.
Aber
das ist unsere Meinung.
Ich würde sagen, wäre jetzt mal interessant, so an die Zuhörer draußen. Vielleicht seht ihr das ja komplett anders. Ich würde mal gerne erklärt bekommen, welche Punkte vielleicht nicht fair waren von uns und wo ihr denkt, der Michael Bay's TCM doch vielleicht. Ja. Besser abschneiden könnte. Ich wüsste halt nicht wo.
Ich würde mal super gerne, so eine Umfrage machen von so 100 Menschen. Ja, Leute, die geboren sind in den 80ern und Leute, die geboren sind ab den 2000ern oder so 90er. Weißt
ja,
du?
Ja, so eine.
Das würde mich mal super krass interessieren.
Eine Doppelstudie
Aber
so.
Ich möchte noch was sagen. Und zwar, es hat mir Spaß gemacht, das Remake zu gucken. Es hat mir Spaß gemacht, ich würde gut unterhalten. Und wenn es so ein Standalone wäre, mit ein bisschen mehr Gewalt, dann würde ich vielleicht doch die 35 Euro für die Blu-ray zahlen. Aber
dann würde man es nochmal anders sehen, ja.
Ganz genau. Aber Stand jetzt 6,99 DVD bleibt auch bei mir, die DVD. Ah, ne? Also die wird jetzt nicht auf den nächsten Flohmarkt für 50 Cent weggehauen oder sowas.
Ja, ja. Ja, liebe gut. Zuhörer. Seid Super. Ihr überrascht oder
Seid
habt
ihr
euch
überrascht?
Schon denken können?
Ja, das ist die große Frage. Kommentiert's doch gerne mal bei Spotify oder bei Instagram. Und wenn ihr schon dabei seid, gebt es doch super gerne mal, vor allem bei Spotify, eine 5-Sterne-Bewertung und ein Abo. Es ist gratis und hilft uns immens, Leute. Das würden wir sehr zu schätzen wissen.
Und ansonsten freuen wir euch auch weiter in den nächsten 2 Wochen noch ein tolles Programm zu liefern. Es gibt noch ein paar geile Filme für den Sommer, die wir besprechen wollen. Was sind so typische Sommer-Horrorfilme? Und Kino. Kino gibt es eine Menge.
Ja, Kino, viel los. Viel los derzeit im Kino.
Das wird spaßig und da werden wir auch versuchen, die ein oder anderen Stimmen mal einzufangen.
So ist es. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank, Serkan, für diese 1,5 Stunden Texas Chainsaw Massacre Talk mit dir.
Danke
sehr geil,
dir.
Sehr informativ. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
Wir verabscheuen uns. Bis dann. Haut rein. Ciao.